Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Moin, moin, Joshua.
Moin, moin, Philipp, und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu unserer zweiten Folge in der Serie Weltenbau. Ich bin schon ganz gespannt, wir haben nämlich heute wieder einen Wiederholungstäter, nämlich Ralf Edenhofer. Herzlich willkommen, Ralf.
Ja, hallo, das heißt, freut mich wie üblich immer dabei zu sein. Zum wievielten Mal das jetzt ist, weiß ich gar nicht mehr, muss ich zugeben.
Immer wieder gern. Ja, Ralf, es soll ja wieder ums Thema Weltenbau gehen. Wir haben mit Dominik Meyer in der letzten Folge so ein bisschen allgemein darüber gesprochen, weil wie man so eine Welt aufbauen kann, was für einen Stellenwert Weltenbau überhaupt hat in der Science-Fiction und generell auch so beim Schreiben. Und wollen heute mit dir mal ein bisschen tiefer in deine eigene Welt eintauchen. Du hast ja nämlich eine, zu der du immer wieder ganz gerne zurückkehrst, nämlich die C23-Welt bzw. das C23-Universum. Sollte ich ja besser sagen. Und da freue ich mich auf jeden Fall, ein bisschen Hintergründe zu erfahren. Ich habe die ersten zwei Bücher gelesen. Das ist jetzt schon ein bisschen her, war aber richtig begeistert. Deswegen habe ich mich auf diese Folge auch schon gefreut. Und du hast es ja so ein bisschen geschafft, Hard Science Fiction und Space Opera zu mixen. Was ja auch durch The Expanse so ein bisschen populär geworden ist, sage ich mal. Ist ja eigentlich was relativ Neues, also gibt es nicht so häufig. Vielleicht magst du ja zum Einstieg mal erzählen, wie du darauf gekommen bist, dieses C23-Universum zu entwerfen. Weil ich glaube, Ex Vitro war ja auch dein Erstlingsroman, richtig?
Ex Vitro war der erste Roman, den ich veröffentlicht habe. Ja, geschrieben habe ich vorher schon Sachen, aber die habe ich erst letztes Jahr veröffentlicht. Tatsächlich auch was ganz anderes war das thematisch. Aber Ex Vitro ist immer noch mein Debüt, veröffentlichungstechnisch. Ja, und erstaunlicherweise immer noch mein erträglichstes und bestlaufendstes Buch bisher.
Das ist ja ein gutes Zeichen. Irgendwas richtig gemacht.
Offensichtlich.
Gab es denn irgendwelche Inspirationen im Vorfeld? Irgendwas, was dich als Leser mal begeistert hat, wo du dachtest, ah, da könnte ich was Eigenes machen, was so in die Richtung geht? Oder hast du wirklich versucht, was ganz, ganz Neues zu kreieren?
Ganz, ganz neu definitiv nicht. Du hast ja zwei schon gelesen. Da wirst du sicherlich... Ein Großteil der Elemente wird dir bekannt vorgekommen sein dabei, ne? Sowohl was die Technik betrifft, die Politik und alles. Das sind weitestgehend Elemente aus anderen Szenarien, teilweise die schon halt für das Science-Fiction tief verwurzelt sind. Und ich habe einfach mal versucht, viele einzelne Tropes aus der Science-Fiction zusammenzupacken, die mir geeignet erschienen, da zusammengepackt zu werden. Es ist in der Science-Fiction häufig so, dass sich die Autoren so auf ein Thema konzentrieren, sei es jetzt irgendwie Raumfahrt oder Gentechnik oder welche gesellschaftlichen Sachen. Und meiner Meinung nach wird ein Großteil davon, wenn nicht alles davon, in der Zukunft eine Rolle spielen. Insofern erschien es mir sinnvoll, mal ein Szenario zu entwerfen, bei dem eben all diese mehr oder weniger verbreiteten Ideen dann halt wirklich in einen Topf geschmissen werden und da in ein Gesamtszenario eingebunden werden. Von künstlichen Intelligenzen und ja, allem möglichen anderen Zeug, was halt eine Rolle spielt. Asteroiden, Bergbau, ja. Und daraus ist letztendlich das entstanden. Eine ganz wichtige Inspiration war Shadowrun definitiv, das euch beiden ja auch sehr bekannt ist. Und Shadowrun eine Etage höher, also im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich in den Weltraum getragen. Das, denke ich mal, war so die Basis eigentlich. So aus der das entstanden ist, wie gesagt, und wo die ganzen anderen Ideen hergekommen sind, von Ben Bover sicherlich viel, von dem ich viel gelesen hatte, zu Asteroidenbergbau und so Sachen und ja, ansonsten auch die üblichen verdächtigen Asimov-Ideen und alles mögliche einfach zusammengepackt. The Expanse war keine ursprüngliche Inspiration, muss ich sagen, denn das Szenario ist schon in der ersten Version in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden. Da stammen so die Ursprünge her und da gab es halt die Expanse noch nicht. Insofern, als ich dann viele Jahre später die Expanse entdeckt habe in der Buchhandlung meines Vertrauens, war ich ziemlich begeistert, dass das halt schon dem sehr nahe kam, was ich mir so vorstellte. Und auch wenn da viele Aspekte, die ich halt noch mit reinbringe, dort halt keine so große Rolle spielen, wie gesagt, Genetik, glaube ich, ist da so gut wie gar nicht, kommt da gar nicht drin vor und künstliche Intelligenz und solche Sachen. Aber vom grundsätzlichen Szenario, was das Techniklevel und das Sonnensystem betrifft, gibt es da sehr viele Parallelen. insofern bin ich auch sehr froh, dass Ex Vitro ist, glaube ich, sogar vor der ersten Staffel noch erschienen, sonst hätte man mir totales Plagiat vorgeworfen.
Das ist so gut.
Ach ja, der kann jetzt die Spezifika. Bevor wir in die Spezifika weiter reingehen, es gibt ja vielleicht Leser, die dein C23-Universum noch nicht kennen. Die sollten das natürlich nachholen und wir packen die Links in die Shownotes. Vielleicht magst du mal zum Einstieg, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht so ein bisschen Gefühl für deine Welt bekommen oder dein Universum, mal in ganz, ganz kurzer Form die verschiedenen Fraktionen vorstellen und wie so ein Tag von einem normalen Bürger in dieser Fraktion aussieht.
Oh wei. Fraktionen gibt es da sehr, sehr viele. Die Erde ist nicht in einer Regierung vereint, ganz und gar nicht. Da gibt es haufenweise verschiedene Fraktionen, die dann eine Rolle spielen, Nationen und alles mögliche andere. Und dann gibt es halt in den Kolonien, also allem, was jenseits der Erde ist, auf den Planeten des Sonnensystems, auch noch einiges an unabhängigen Sachen. Ich fange auf der Erde an mit den wichtigsten Spielern. Also ich habe mir erlaubt, die Europäische Union zu kreieren, also aus dem, was da derzeit schon an Ansätzen in der aktuellen Politik erkennbar ist, aber das halt wirklich zu einer politischen Union verbunden. Wenn es auch kein unmittelbarer Nachfolger ist, sondern ich muss anders anfangen. Das Ganze spielt im 23. Jahrhundert, da kommt auch der Titel her, C23, Century 23, das ist so die Grundidee. Und ich habe mir erlaubt, im 21. Jahrhundert, also das, was uns jetzt in den nächsten Jahrzehnten bevorsteht, die Erde größtenteils nach guter alter Shadowrun-Manier unter Konzernkontrolle fallen zu lassen. Aber das hat halt auch nur eine bestimmte Anzahl von Zeit halt gedauert, bis die Leute das auch nicht mehr so dufte fanden. Und daraus sind dann halt neue, ich glaube, es hat an vielen Stellen auch die Bildung neuer Nationalstaaten, unter anderem eben diese Europäische Föderation, wie es dann offiziell heißt. Ja, was ist die Föderation? Nominell eine Demokratie, gibt auch ein Parlament und so weiter, aber das hat eher nur beratende Tätigkeit. Die Machthaber dort ist die sogenannte technokratische Partei, die aber keine wirkliche Partei sind, sondern das verfassungsmäßig eigentlich das Alleinregierungsrecht haben und alle anderen, nominell noch aufrechterhalten, um den Schein von Demokratie zu wahren. Aber letztendlich ist es ein ziemlich diktatorischer Haufen. Mit dem Hintergrund, dass man da sagt, die Demokratien des 20. und 21. Jahrhunderts sind halt, haben halt nicht überdauert. Leider, ich persönlich hoffe, dass das nicht so eintreten wird, sondern sind halt an internem Dissens gescheitert und zerbrochen und die Konzerne haben dann halt die Lücke gefüllt, die sich da aufgetan hat und das wollten wir halt vermeiden. Deswegen haben wir gesagt, da braucht es ein bisschen mehr Obrigkeit. Das ist so der Hintergrund dazu. Also die Europäische Föderation ist einer der großen Spieler und gut, da ich selber halt aus Europa komme, spielen auch einige Storylines innerhalb des C23-Universums bzw. der Bücher spielen halt auch in Europa in dieser Föderation. Daneben gibt es noch das Kaiserreich Yamato. Also Japan hat mal wieder stark um sich gegriffen, nachdem die Chinesen lange Zeit das Sagen hatten, gerade in Asien, aber auch weit darüber hinaus. Aber auch das hat es irgendwann zerbröselt. Da haben die Japaner so im pazifischen Raum viel übernommen. Hat allerdings bisher in den Romanen eine relativ geringe Rolle gespielt, aus dem einfachen Grund, wenn ich da tiefer einsteigen hätte wollen, hätte ich mir sehr viel Japanisch um die Ohren hauen müssen und da habe ich einfach bisher noch nicht den Ehrgeiz zu entwickelt, das halt irgendwie sinnvoll umzusetzen. Da gibt es die amerikanische Liga, in den USA gab es in dem Szenario Ende des 21. Jahrhunderts den zweiten Bürgerkrieg. Im Augenblick sieht es fast so aus, als würden die mir da zuvorkommen wollen. Ich hoffe, dass sie es nicht tun. Aus den Scherben davon, was da übrig geblieben ist, ist halt eine sehr, gut, wie es in den USA halt ist, marktliberale und auch immer noch recht konzerngeprägte Kultur entstanden und auch mit Kanada haben die sich zusammengetan. Also da Das ist diese amerikanische Liga und deren Umfeld ist so ein bisschen Mad Max-Szenario noch. Also ich habe große Teile dessen, was heute die USA sind, in diesem Bürgerkrieg mal mit Atombomben zugehauen und so weiter. Und da will auch keiner richtig was mit zu tun haben, weil es nur Ärger gibt, sich da staatlich zu etablieren. Und deswegen ist da ein bisschen Freestyle das Recht des Stärkeren. Das ist insbesondere in Band 5 spielt das eine Rolle. Und da habe ich mal mir erlaubt, da ein bisschen in Endzeit-Szenarien zu wühlen. Ich hatte auch solche Inspirationen, spielen da durchaus eine Rolle. Das sind also die und die nächste Nation, in der ich mich mit die Welt ausgetobt habe, ist der Arktika-Block. Der haben so große Teile von Sibirien unter ihrer Kontrolle, ist auch aus der Konzernherrschaft entstanden. Das ist ein extrem repressives System, das sich auch nicht mehr den Anschein gibt, irgendwie demokratisch veranlagt zu sein. Und dort baut die Macht der Herrschenden auf künstlichen Intelligenzen auf, die ja das gesamte öffentliche Leben einfach kontrollieren und überwachen. Auch da gibt es leider in der jetzigen Welt schon erste Tendenzen zu, jetzt nicht unbedingt in Sibirien, sondern ein bisschen weiter südlich. Aber naja, einfach mal so ein paar Sachen halt konsequent weitergedacht und gucken, wo es hätte enden können. Da hast du noch viele, viele andere kleine Nationen, die jetzt nur eine untergeordnete Rolle spielen. Konzerne spielen auch noch eine Rolle in Enklaven. Wie gesagt, das ist sehr Shadowrun-lastig, dass es halt da exterritoriale Zonen gibt, in denen noch Konzerne ihre Arkologien bauen und solche Sachen. Am Rande von diesen Nationen, die halt da wieder entstanden sind, nachdem fast die ganze Welt unter Konzernherrschaft war. Naja. Die größten dieser Nationen, also die ich gerade genannt habe, spielen auch im Weltraum eine Rolle, im Erdorbit insbesondere, aber auch darüber hinaus. Und was gibt es darüber hinaus? Das ist nächstes der Mond, also Luna dort immer genannt, weil es halt dort viele Monde von anderen Planeten auch eine Rolle spielen. Da gibt es die Selin-Konzernrepublik, da sind wirklich die Konzerne noch in Reinkultur erhalten und haben absolut das Sagen. Also das ist das große finanzielle und wirtschaftliche Zentrum des Sonnensystems.
Der Mond wurde also verkauft in deiner Welt.
Was heißt verkauft? Sie haben sich einfach genommen und nachher nicht wieder hergegeben. Aber letztendlich, ja, darauf läuft es hinaus. Und ja, dann weiter draußen auf dem Mars gibt es zwei tonangebende Nationen auch noch. Auch die eine, die Ares-Konzernrepublik, so ein Stiefkind von dem, was auf Luna existiert, und dann noch das Shigano-Kombinat. Die sind ein bisschen liberaler und nationaler eingestellt, haben auch eine intensive Geschichte. Aber das im Detail will ich jetzt noch nicht weiter drauf eingehen. Und dann, je weiter man rauskommt, umso loser wird das Ganze. Aber auch da gibt es den Titanbund und ja, ab Band 3 der ganzen Reihe auch das jovianische Protektorat rund um den Jupiter und seine Monde. Also wie gesagt, eine große Anzahl von Spielern, die da unterwegs sind, was dann halt die Möglichkeit gibt, die Gegner wahlweise gegeneinander antreten zu lassen. Natürlich sind so ein paar, die sich immer miteinander raufen. Konzerne gegen Nationalstaaten, Konzerne untereinander, Nationalstaaten untereinander. Also man hat da viele Möglichkeiten, einfach Konflikte einzubauen auf diese Weise und immer wieder unterschiedliche Konflikte. Und das war das Ziel dieses doch sehr zerstreuten politischen Systems, das ich da gewählt habe.
Und gibt es irgendwelche prägenden Hauptkonflikte, die du dir ausgedacht hast, die immer so ein bisschen im Hintergrund eine Rolle spielen?
Ja, der mächtigste Konzern im ganzen Sonnensystem ist die United Space Industries Corporation. Und die hängen mal mehr, mal weniger eigentlich immer als der Antagonist irgendwo im Hintergrund rum. Und deren Chef Terence J. McLean, ein uralter, schon, ich weiß nicht, ich glaube 140 Jahre alter Konzernpatriarch, der sich mit moderner Technik immer noch am Leben hält. Der hält da die Fäden in der Hand und spinnt seine Intrigen kreuz und quer durchs Sonnensystem und worunter halt, naja, alle mehr oder weniger leiden müssen. Aber auch der kriegt gelegentlich mal einen drüber und ja, ist also nicht sehr mächtig, ja, aber nicht allmächtig, um es halt interessant zu erhalten. Ansonsten prägender Konflikt, ja, dieses bereits erwähnte jovianische Protektorat, das entsteht erst im Laufe der ersten Trilogie. Und fetzt sich da mit der Europäischen Föderation und eben mit diesem Konzern, der USI. Und auch das sind so, ja, Erzrivalen, die sich dann auch über die weiteren Bände immer wieder ein bisschen hinziehen. Ob die Konflikte aufflammen. Im Augenblick schreibe ich gerade in der dritten Trilogie, Band 7 bis 9 davon. Und ja, eben genau die genannten Konflikte werden da nochmal richtig verschärft und da kracht es dann mal richtig. Bis hin zu einem, ja, ziemlich offenen Krieg. So viel als Teaser für das, was nächstes Jahr erscheinen soll.
Sehr gut.
Ja, jetzt
aber nicht.
Nachdem du uns schon so in die Fraktionen eingeführt hast, die auf der Erde als auch darüber hinaus, im Vorgespräch hatten wir ja vorhin gesagt, es ist ja so ein bisschen dieses Eintauchen in so eine komplexe Welt oder so ein ganzes Universum, wie Joshua ja zu Recht gesagt hat, ist ja so ein bisschen wie in unseren 2050 Folgen. Da hatten wir ja immer diesen Punkt, wir steigen in die Zeitkapsel, steigen 2050 wieder aus, was sehen wir? Wie wäre das denn in deinem Universum? Was würde uns denn da so als erstes auffallen, was vielleicht so den Bereich, aus dem Bereich Technik oder so, was wären da so die Eckpfeiler dessen, was du dir überlegt hast für die Welt, was einem Reisenden in diese Welt sofort auffallen würde?
Was einem Reisenden in diese Welt, bleiben wir mal auf der Erde erstmal, sofort auffallen würde, ist, dass die Küstenlinien sich verschoben haben. Ich habe mir auch, der Klimawandel ist definitiv ein, ja, Thema in vielen Science-Fiction-Welten, gerade aktuelleren. Und auch das habe ich natürlich mit aufgenommen und mal den Meeresspiegel 20 Meter angehoben, mal zu gucken, was passiert. Ich hoffe, dass das stark übertrieben ist. Ich hoffe es wirklich. Ob es dabei bleibt, weiß ich nicht. Das spielt natürlich schon mal eine große Rolle. Das heißt, es gibt dort viele Städte, die so halb im Wasser stehen. Das wird auch, wird auf jeden Fall schon mal auffallen. Auf der technischen Seite, was Philipp, du gerade angesprochen hast. Energieprobleme gibt es so gut wie keine mehr. Dadurch, dass ich die, also es gibt auch positive Nachrichten in diesem doch generell eher dystopischen Szenario. Und das ist zum Beispiel, dass man die Kernfusion in den Griff gekriegt hat, endlich. Und die sowohl zur Energiegewinnung nutzt in so ziemlich allen Bereichen, als auch dann natürlich für die Raumfahrt, auf die wir sicherlich gleich nochmal im Detail zu sprechen werden, kommen werden. In manchen Gegenden gibt es auch andere Formen von Energie, die genutzt wird. Solarenergie ist in manchen nicht ganz so zivilisierten Ecken der Erde immer noch ein Thema, klappt aber auch mittlerweile gut. Ich habe an einer Stelle mal irgendwo in der zentralasiatischen Wüste Leute mit Motorrad durch die Gegend fahren lassen, elektrisch angetriebenes Motorrad natürlich. Und ja, wenn mittags, dann falten die so mal kurz ihre Solarzellen aus, also so eine Folie, breiten die auf dem Boden aus, ein paar Quadratmeter und tanken dann mal wieder für die nächsten 10, 20 Stunden. Auch sowas gibt es da. Also das ist ein durchaus geringeres Problem als heutzutage, also etwas, was man gelöst hat. Ansonsten, ja, ich habe schon gesagt, Shadowrun spielt eine große Rolle, also so ziemlich alles, was bei Shadowrun an Cyberware und sonstigen Sachen immer von Interesse war, ist auch dort. Also Implantate, Cyberware, auch wenn es dort nicht so genannt wird, spielt eine große Rolle. Eine Datenbox hat da fast jeder, der zumindest in den zivilisierteren Gegenden sich rumtreibt. Künstliche Gliedmaßen, verbessertes Nervensystem mit der supraleitenden Verbindung und lauter so Sachen. Also all das, was man aus Shadowrun kennt, ist auch dort sehr verbreitet und immer beliebt. Ich habe gerade vorhin schon mal kurz das Stichwort Gentechnik angesprochen. Auch da hat sich einiges getan. Und zwar gibt es halt gentechnisch veränderte Menschen. Die werden dort Mutanten genannt. Das Wort Mutanten ist da definitiv komplett falsch eigentlich, weil das halt gezielt gentechnisch konstruierte Menschen sind und nicht irgendwas zufällig Mutiertes. Das Wort, so habe ich es mir ausgedacht, stammt aus einer beleidigenden Bezeichnung für diese neuen Menschen, hat sich dann aber irgendwie durchgesetzt. Und ja, das heißt, da gibt es einen Haufen Menschen, die halt eindeutig als, ja, nicht mehr dem zugehörig sind, was wir heute als Homo sapiens erkennen. Also die haben immer noch zwei Arme, zwei Beine. Aber die sind halt sowohl psychisch als auch physisch doch deutliche Unterschiede. Einige sogenannten Alpha-Klasse-Arbeiter sind halt für körperliche Arbeiten getrimmt. Die sind 2,30 Meter groß, haben ungefähr so breit. und so weiter. Oder gibt es welche, die Betas, die sind ähnlich, ne, doch den Menschen äußerlich am ähnlichsten, sind aber darauf perfektioniert, technische Tätigkeiten durchzuführen, sich einmal so ein extrem erhöhtes Konzentrationsvermögen und Hand-Auge-Koordination und solche Sachen. Und natürlich gibt es auch Soldaten-Mutanten, die Omegas, das sind so die ganz fiesen Kerle, die man nicht nachts über der dunkle Straße über den Weg laufen will. Warum das Ganze? Letztendlich sind es verschiedene Rassen, wie man sie aus Shadowrun gut hat, da die ganzen Fantasy-Rassen wieder eingeführt, Orks, Trolle und so weiter. Die Ähnlichkeit zu dem, was ich da mit diesen Mutanten auf gentechnische Weise gebastelt habe, ist nicht ganz zufällig, wenn auch teilweise ein bisschen anders ausgeprägt. Das ganze C23-Szenario, was ich da in den 90er Jahren mir ausgedacht habe, wie gesagt, in den Grundzügen, war halt ursprünglich auch nicht dafür gedacht, als Basis für eine Romanreihe herzuhalten, sondern zum Rollenspielen. Und da braucht man natürlich dann irgendwie ein bisschen Variabilität für die Charaktere, denen muss man das bieten können, verschiedene Rassen oder sonst was. Und da boten sich halt diese gentechnisch veränderten Menschen an, die spielen da sozusagen die Rolle von dem, was in der Fantasy Zwerge, Orks, Elfen oder was auch immer sind. Wie gesagt, mit unterschiedlichen Ausprägungen, aber im Prinzip halt ein bisschen Variabilität in die Charakterschaffung einzubringen. Aber das Ganze hat sich nachher auch, wie gesagt, für die Romanreihe sehr bewährt und ist nicht nur Staffage, sondern für den Konflikt zum Beispiel in der ersten Trilogie sogar entscheidend. Da geht es nämlich genau um dann einen neu aufgekommenen Rassismus gegenüber diesen Mutanten halt, weil die halt in vielen Belangen überlegen sind gegenüber den Norms, wie sie genannt werden, also die nicht gentechnisch veränderten Menschen. Und ja, mit den entsprechenden Folgen, dass die das halt nicht so dufte finden und sich dann dagegen auflehnen. Und viele Folgen daraus entstehen, die heute an anderer Stelle bekannt sind, mit Flüchtlingen und all möglichen Sachen, ja.
Als du das eben mit dem Motorrad erzählt hast und der Wüste, da bin ich ja gleich hellhörig geworden. Nicht nur, weil das quasi mein Wunschszenario ist, dass ich mein Motorrad auf ein Elektromotorrad umwandeln könnte und in einer kurzen Mittagspause mal schnell über Solarstrom laden könnte. Aber mir ging sofort die Frage durch den Kopf und vielleicht Joshua ja auch. Wir kennen dich ja nun beide schon und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Hast du dir beim Entwickeln dieses Teils deiner Welt auch schon gleich Gedanken gemacht, wie viel Prozent Effektivität für die Solarzellen eigentlich realistisch ist und was das bedeuten würde für die Batterie und was die machen muss? Also in welche Tiefe hast du das mit deinem Physiker-Hintergrund durchdrungen, um zu entscheiden, kommt das?
Ich fühle mich auf frischer Tat ertappt. Ja, natürlich habe ich mir überlegt, wie hoch die Effizienz sein muss und wie viel Fläche ich dann dafür brauche und wie lange die Ladezeit sein muss. Gar keine Frage. Mal kurz nachgeguckt halt, wie so die Intensität der Sonneneinstrahlung ist, die Energiedichte von der Sonneneinstrahlung, die halt da eintritt, und dann halt mal geguckt, was geht denn da. Ich gebe zu, ich war da recht großzügig und habe da auch der Photovoltaik sehr große technische Sprünge zugegeben gegenüber dem, was wir heute haben, damit die da halt nicht auf 100 Quadratmeter für 2 Tage lang tanken müssen, das wäre ja blöd. Aber ja, grundsätzlich habe ich mir über sowas Gedanken gemacht, auch wenn ich da, wie gesagt, sehr großzügig war bei den Effizienzen, ja. Aber vom Prinzip her, ja, könnte es gehen, wenn ich auch keinen blassen Schimmer habe, wie man die dafür notwendigen Verbesserungen in der Photovoltaik hinkriegt und das Ganze noch in eine einfaltbare Folie packt. Aber da vertraue ich auf die Ingenieure der nächsten 200 Jahre.
Ja, super. Das heißt, im Energiebereich ist die größte Säule deiner Welt die Kernfusion, die gemanagt wurde, und eine sehr, sehr effektiv gewordene Solarenergie.
Mhm. Wobei bei der Kernfusion vielleicht noch eine Anmerkung, das, woran heute gebastelt wird, die Deuterium- und Tritium-Fusion, ist da schon veraltet. Das heißt, das Ganze basiert auf Helium-3, was ich auch mir nicht ausgedacht habe, sondern in vielen anderen Romanen und auch schon ausgedacht wurde. Zum ersten Mal intensiv bin ich darauf gestoßen, auf Helium-3 in dem Buch Limit von Frank Schätzing. der das da sehr intensiv ausbreitet. Und dieses Helium-3 hat den netten Vorteil, oder also Vorteil für den Autor, Nachteil für die Leute, die es benutzen, dass es halt auf der Erde so gut wie nicht vorrätig ist. Also derzeitige Ideen, sowohl von Science-Fiction-Autoren als auch in der realen Welt, wo man das Zeug herkriegen könnte, sind erstens der reguliert, also der Staub auf der Mondoberfläche, da dürfte es größere Mengen von Helium-3 drin geben. Es gibt auch viele Filme, die sich damit beschäftigen und Bücher, wie gesagt. Und in den Atmosphären der Gasriesen, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und durch diesen kleinen Griff in die Trickkiste habe ich halt dafür gesorgt, dass dann diese gerade diese äußeren Regionen des Weltraums dann auch wirtschaftlich sehr interessant sind. Also da ist dann quasi das, was heutzutage der arabische Raum ist oder um den persischen Golf an Öl oder sowas, das ist jetzt halt da draußen im Weltall, als irgendwelche großen mehr oder weniger Monopole auf Energiewirtschaft, wo halt dann solche großen Konzerne wie die bereits genannte United Space Industries Corporation halt ihre Macht auch unter anderem herbeziehen.
Ja.
Wobei diese Helium-3-Fusion tatsächlich technisch ein paar Vorteile hat gegenüber der Deuterium-Tritium-Fusion, dass dabei halt keine freien Neutronen entstehen, sondern nur Protonen, was die Abschirmung solcher Reaktoren sehr, sehr viel einfacher macht und dann erlaubt, dass man die Dinge sehr, sehr viel kompakter bauen kann als bei einem Deuterium-Tritium-Reaktor und so weiter. Das heißt, ja, wenn ich viel Platz habe, also so wie heutzutage ist ein Kraftwerk, kann ich die einfache Variante wählen, aber wenn ich das irgendwo kompakt in ein Auto einbauen will oder sonst irgendwas, dann brauche ich halt dieses Helium-3 und ja, funktioniert in meiner Welt zumindest.
Und schon habe ich ein Setting geschaffen, ja, wo die Spannung wächst. Ja, kann ich verstehen. Mhm. Jetzt hast du schon angeteasert, das würde so vielleicht eine Überleitung sein, vom Energiethema zum Bereich so Computer. Du hast gesagt, alle haben eine Datenbuchse. Das stellt ja gleich quasi schon die Frage in den Raum, wie hast du die Welt von Bits und Bytes oder was auch immer dann die Grundlage von Computern ist, dir entwickelt?
Ich bin zugegebenermaßen kein gnadenloser IT-Nerd oder sonst irgendwas in der Richtung. Insofern...
Aber du hast doch so einen Laptop und sogar ein Handy.
Und ein Handy.
Kein Smartphone.
Insofern habe ich mich da eigentlich einfach weitgehend an Shadowrun orientiert. Das schien mir ganz eine ganz nette Ansatz, das Ganze zu lösen. Also klar, ein Großteil dessen, was heute das Internet ist, basiert dann halt auf virtueller Realität. Augmented Reality spielt eine große Rolle. Das heißt, wenn man da irgendwie durch eine Stadt geht, zwei Drittel der ganzen Werbeanzeigen oder sowas gehen über die Augmented Reality dann halt direkt ins eigene Sehzentrum oder auf die Netzhaut, je nachdem, welche Technik man da verwendet. Wenn man halt solche Sachen wie Wegweise, also Navi benutzen will, dann kriegt man ständig Werbeeinblendungen. Außer man bezahlt natürlich, dann gehen die weg. Wenn man dann ein Abo hat und so weiter, so Sachen. Und aber ansonsten halt die klassischen virtuellen Realitäten. Es geht sehr viel über Kabel. Erstens, weil ich die Idee aus Shadowrun sehr stilistisch sehr nett finde, sich einfach so ein Kabel in den Kopf zu stecken und nicht einfach irgendwie über Bluetooth sich so verbinden. Das finde ich ein bisschen doof. Erklärt einfach damit, dass man auf die Weise Datensicherheit besser herstellen kann. Ein Kabel kann man besser abschirmen gegen abgehört werden als irgendwelche Funkübertragungen. Solche Abhörmethoden und Störsender eine sehr große Rolle spielen. Gerade auch in der Militärtechnik sind Störsender eigentlich das Nonplusultra oder ein sehr, sehr dominanter Faktor. Kann man sich damit Kabelverbindungen einfach gut schützen. Deswegen sind da sehr viele Leitungen noch unterwegs, was ein bisschen anachronistisch vielleicht ist, aber durchaus absichtlich, weil ich das, wie gesagt, recht stilistisch sehr, sehr nett finde. Ja. Ich habe einer meiner Romane, die im C23-Universum angesiedelt sind, der letzte, der bisher erschienen ist, das ist keiner aus der Reihe, sondern ein Spin-off, Deaf Mind, der spielt tatsächlich komplett nur im dem, was da das Internet ist. Der ganze Roman spielt ausschließlich in der virtuellen Realität. Aber wie gesagt, da ist jetzt nichts grundsätzlich Neues, was man nicht von Shadowrun her schon kennen würde.
Ah ja. Ja, dann Joshua.
Wir müssen jetzt noch zu der Königsdisziplin kommen, nämlich den Raumschlachten. Muss sich ja der Kreis schließen zu unserer Pilotfolge. Du lässt es ja sehr gerne krachen. Wie laufen denn die Konflikte im Weltraum bei dir ab? Da hast du dir ja ziemlich viele Gedanken drüber gemacht.
Ja, Weltraumschlachten sind nun mal ein sehr ansprechendes Element von Science Fiction. Und ja, ich bin auf Krieg der Sterne geprägt worden, wie ich schon mehrfach erwähnt habe. Insofern konnte ich mich von Weltraumschlachten nicht komplett abhalten. Wir haben ja schon in der ersten Folge viel darüber geredet und da habe ich mich auch sehr viel darauf bezogen, auf die Gedanken, die ich dann noch bei C23 umgesetzt habe, auf Waffentechnik und wie Schlachten ablaufen könnten und so weiter. Und darauf basiert auch vieles davon. Also ich wiederhole vielleicht ein paar Sachen aus der ersten Folge jetzt nochmal, aber ist auch schon eine Weile her.
Wollte ich gerade sagen, das ist lange genug her und macht immer wieder Spaß.
Wenn man an dieser Hard Science Fiction ist eigentlich die Basis. Betone auf eigentlich, weil ich an ein paar Stellen schon mir ein paar Freiheiten erlaubt habe, um einfach ansprechende Storys zu schreiben, auch Konflikte reinzubringen und das Ganze ein bisschen aufzupeppen für die Story halt. Und in einer futuristischen, also real, also das Hard Science Fiction Weltraumschlacht sind Menschen eigentlich Störfaktoren. Erstens muss ich in die Raumschiffe aufwendig irgendwelche Lebenserhaltungssysteme einbauen. Dann sind die auch noch anfällig für hohe Beschleunigungen und Strahlung und alles mögliche. Ist also eigentlich sehr aufwendig. Das heißt, wenn man es wirklich realistisch angehen würde, hätte man wahrscheinlich nur ja vielleicht kleine Basisstationen, wie die Zylonen-Basissterne oder was auch immer, wo dann halt Menschen drauf leben würden, aber alles andere wäre vermutlich von Drohnen und Computer gesteuert und sonst was. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte halt wirklich Menschen dann auch wirklich an die Frontlinie bringen, einfach aus dramaturgischen Gründen. Insofern habe ich mir halt ein paar Rahmenbedingungen überlegt, aus denen dann auch der gute alte Starfighter, also jetzt nicht das alte Flugzeug, sondern halt ein Weltraumjäger, dann auch eine relevant ist. Und das sind einerseits, habe ich halt einfach mal behauptet, künstliche Intelligenzen, die diese Dinge halt vermutlich sehr viel besser steuern könnten als Menschen, sind geächtet. Es gab da etwa 30 Jahre vor Band 1 die sogenannten Iridium-Kriege, in denen tatsächlich künstliche Intelligenzen dann die Weltraumschlachten ausgeführt haben. Und das ist total in die Hose gegangen, weil die einfach auf nichts Rücksicht genommen haben, ohne Gewissen einfach alles niedergemetzelt haben, was ihnen gerade im Weg war. Und das wollte man nicht mehr. Deswegen hat man künstliche Intelligenzen rausgeschoben. Die sind geächtet, die benutzt einfach niemand mehr, der ein bisschen um seine Reputation bemüht ist. Natürlich spielen die auch in den Büchern eine Rolle, die künstlichen Intelligenzen, aber eben auf dieser Basis. Das heißt, man hat die Möglichkeit, die man hat, sind halt irgendwelche, ja, weniger ausgefeilten Computerprogramme, aber die bringen es halt nicht so. Die sind halt nicht kreativ genug, die kann man berechnen, austricksen oder sonst was. Also muss man Menschen in die Front bringen und im Zweifelsfall auch in den kleinen Raumjäger, den man da gegen die gegnerische Flotte schickt. Und schon habe ich meine Menschen da an der Stelle drin.
Kann man sagen, dass die Jäger Ralf Edenhofers Guilty Pleasure sind?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Also wie gesagt, in einem realistischen Szenario hätte man da auf Drohnen zurückgreifen sollen, müssen. Aber ja, Fernsteuerung geht auch nicht. Ich habe schon erwähnt, Störsender spielen eine ganz große Rolle. Das heißt, alle Kriegsraumschiffe, insbesondere die größeren, haben halt massive Störsender an Bord, mit denen sie den gegnerischen Funk einfach ausschalten können. So was dann die einzige Möglichkeit, da untereinander zu kommunizieren, sind halt Kommunikationslaser, die aber auch eine direkte Sichtverbindung benötigen und halt die auch aufrechterhalten müssen, auch mitten im Gefecht, wo ich halt sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen und ständige Richtungswechsel, die machen das halt recht schwierig, sodass man halt recht eingeschränkte Kommunikation und deswegen auch Fernsteuerung von irgendwelchen Robotern durch menschliche Piloten in der hinteren Reihe ja halt oft auf diese Seite ausscheiden und ja, ich dann die Menschen an die Frontlinie bringen konnte, so wie ich es halt für die Dramaturgie haben wollte.
Im letzten Podcast war eine These Joshuas, dass er meinte, naja, wenn es um den Weltenbau geht und Science Fiction, das soll was mit Weltraum sein, dann ist so eine Ja-Nein-Entscheidung, an der sich ganz viel bricht, ist die Frage FTL ja oder nein. Hard Science Fiction hast du gesagt, ich vermute mal, deine Entscheidung war FTL nein?
Ja, und zwar ganz konsequent. Allein schon die Tatsache, dass es sich das ganze Szenario eben auf das Sonnensystem beschränkt, sagt sie eigentlich schon. Die entferntesten Kolonien sind ja mittlerweile seit Band 6 zwar bis zum Kuipergürtel ausgedehnt, aber darüber hinaus halt nicht. Ich habe mir auch schon die Frage gestellt, ob ich das vielleicht mal ändere, weil mit den Triebwerken, die es dort gibt, bei denen man halt immer noch ja, Monate braucht, um einmal, wie gesagt, bis in die äußeren Bereiche des Sonnensystems zu reisen, aber trotzdem Monate bis dahin ist immer noch verdammt schnell. Theoretisch könnte man mit solchen Geräten auch dann ja mal nach Alpha Centauri gucken, wird halt eine Weile dauern. Insofern habe ich mir spiele ich immer wieder mit dem Gedanken, dann auch mal Expeditionen dahin zu schicken. Aber noch habe ich widerstehen können. Und wenn, dann wird es auch keine Rolle spielen, weil das wurde auch zumindest keine große für das Hauptszenario, wie ich es mir vorstelle, weil einfach die Distanzen, wenn man sie ja, der Lichtgeschwindigkeit unterwirft, halt einfach problematisch sind. Also, wie gesagt, Alpha Centauri ist das nächste Sternsystem, ist ungefähr vier Lichtjahre weg. Das heißt, wenn ich dann eine Nachricht hinschicke mit über Funk, halt mit Lichtgeschwindigkeit, dann dauert es 4 Jahre, bis sie da ist und nochmal 4 Jahre, bis eine Antwort da ist. Das ist einfach für so eine sehr schnelllebige Welt, wie ich es dort eingeführt habe, einfach disqualifiziert. Von daher, selbst wenn ich mich dann irgendwann mal dazu durchringe, Expeditionen dahin zu schicken oder sowas in andere Sternsysteme, wird das für die Politik im Sonnensystem eine sehr untergeordnete Rolle spielen, wenn nicht sogar gar keine. Und von daher habe ich bisher einfach darauf verzichtet, das zu thematisieren. Ob es mal gemacht worden ist, keine Ahnung, oder noch gemacht wird. Technisch möglich wäre es sicherlich, aber ja, gerade die Erschließung des äußeren Sonnensystems ist, wie ja schon angeklungen ist, sehr kommerziell getrieben. Und ja, die Konzerne oder so, die da halt tonangebend sind, ja, für die wäre so eine Expedition nach Alpha Centauri ja machbar, aber vermutlich einfach nicht lohnend. Von daher werden die ganz schlicht und einfach auf absehbare Zeit im Sonnensystem bleiben. Also ja, und ich habe auch definitiv nicht vor, in dem Szenario über Lichtgeschwindigkeit irgendwie einzuführen. Auch bei The Expanse haben sie ja dann diese große Sphäre gefunden am Ende der ersten Trilogie, glaube ich, war das, wo sie dann halt in Wurmlöcher oder was auch immer es waren, dann in ferne Welten. Also auch da habe ich nicht vor, das auf die Weise auszuweiten, sondern will dann wirklich ja, vom Technologielevel da bleiben, wo The Expanse ganz am Anfang gestanden hat, nämlich auf Sonnensystem beschränkt. Und das habe ich vor, durchzuziehen. Aus meiner Sicht gibt es absolut genug Raum für viele, viele Geschichten und Storys und Szenarien. Reicht. Ich komme damit gut aus.
Und kann man sich auf Außerirdische oder Kontakt mit außerirdischen Dingen, sage ich mal, im weitesten Sinne noch Hoffnung machen? Weil du bist ja eigentlich jemand, der nicht so gerne über Aliens schreibt.
Ja, auch das ist ein wichtig ist eben auch mal wieder der Vergleich zu Expanse. Ja, dort gab es halt dann diese Aliens, die diese Sachen gebaut haben, das Protomolekül und so weiter und so fort. Ist natürlich verführerisch. Ich muss zugeben, in dem ursprünglichen Rollenspiel-Szenario, das ich in den 90ern entworfen habe, da waren tatsächlich sehr abstruse Aliens drin. die auch sehr mysteriös gehalten waren. Ich spoilere jetzt einfach mal für den Fall, dass ich es doch einfach mal verwende. Aber auch da habe ich nichts Neues erfunden, sondern mich an dem bedient, was andere Autoren schon längst vor mir in Ideen hatten, mit Carl Sagan und Ben Bover und so weiter. Ich dachte, habe mir halt vorgestellt, irgendwelche sehr seltsamen Dinge in den Atmosphären der Gasriesen, also Jupiter, Saturn und so weiter. Was ich mir so vorgestellt hatte, waren irgendwelche mehrere Kilometer großen Einzeller, die da halt in der Atmosphäre rumschweben. Und von denen keiner so genau weiß, wo die herkommen oder was da noch tiefer lauert in den Atmosphären. Das war so eine Idee. Für die Romane habe ich das aber gegrillt, habe einfach komplett rausgenommen. Ob ich das nochmal aufgreife, es ist verführerisch, kann man ein nettes Spin-off zum Beispiel auch draus machen. Aber da andere Autoren das eigentlich schon ausgekostet haben bis zu einem Level, wo ich nicht weiß, was ich dem noch viel hinzufügen könnte, wie gesagt, die genannten zum Beispiel, habe ich bisher darauf verzichtet und ich versuche es auch weiterhin zu tun. Also wenn ich irgendwann mal Aliens einführen sollte in das Szenario, dann müsste das schon immer was sehr Abstruses sein, wie halt zum Beispiel diese Dinger aus Erebus und Terror, das wir zusammengeschrieben haben. Also auf jeden Fall keine kleinen grünen Männchen in irgendeiner Form, nichts auch nur halbwegs Humanoides, sondern irgendwas wirklich sehr Exotisches müsste es dann sein. Aber ich denke, wenn ich das tue, dann werde ich das eher in anderen Szenarien machen und nicht in das C23-Szenario. Ich finde, das bleibt menschlich dominiert und so soll es auch bleiben, auf bisheriger Sicht. Also in der Richtung ist nichts geplant. Und wobei, große Einschränkung, die Rolle, die Aliens in anderen Szenarien innehaben, nehmen wir jetzt mal Star Wars, Star Trek oder was auch immer, die habe ich mir ja schon gebastelt. Ich habe bereits diese
durch deinen Kampfmutantenstadel.
Genau, die Mutanten so
Mutantenstadel, sehr gut.
Ja, diese Kampfmutanten zum Beispiel, ja, klar, kann man genauso gut einen Klingonen hinsetzen. Kommt fast aufs selbe raus. Naja, also solche Tropes werden da bedient, wobei halt dadurch, dass die halt genetisch mit den Menschen, also mit den Norms sehr stark verwandt sind, beziehungsweise ja, aus denen heraus entstanden sind, ist dann auch die Menschenähnlichkeit natürlich einfach erklärt, wo halt dann Star Trek oder sowas dann in, wenn man die große Wundertüte greifen müssen oder einfach sagen, ist halt so. Ja, da habe ich halt dann eine saubere Erklärung für, ja, da, Menschen waren die Basis, man hat einfach ein bisschen dran rumgebastelt, um das hinzukriegen, was man haben will. Auf die Weise habe ich halt die in vielen Science-Fiction-Szenarien üblichen extrem humanoiden Menschen, Aliens, mir selbst gebastelt und nenne sie halt nicht Aliens, aber darauf läuft es endlich hinaus. Ja. Oder auch künstliche Intelligenzen, auch die spielt immer wieder eine Rolle, unter dem Aspekt halt, dass sie eigentlich geächtet sind und niemand so richtig sind, die niemand darauf will, benutzen oder was auch immer, aber alle sie doch irgendwo in der Schublade haben oder einige davon auch eine größere Rolle spielen, als vielen in dem Szenario bewusst ist. Auch die haben einen Alien-Faktor aus meiner Sicht und zwar einen sehr schönen. Ne? Das sind halt irgendwelche wirklich körperlosen Wesen, die durch die Computersysteme geistern oder sowas oder halt auch sich in Roboter, Raumschiff oder sonst was dann halt einklinken können. Und auf die Weise habe ich dann meine Zylonen oder wie auch immer man das nennen will, geschaffen. Also da hole ich mir dann diese Pseudo-Aliens, kann man fast sagen, her, die dann aber im Szenario einen sehr ähnlichen Aspekt erfüllen, wie halt diese menschenähnlichen Aliens aus vielen anderen.
Wenn es so um Technik geht, stelle ich mir auch immer gleich die Frage, wie sieht es aus im Bereich der Medizin und was du dir da so für Gedanken gemacht hast und wie du da die Welt ausgeschmückt hast, dass offensichtlich die Medizin sich zu einer sehr umfassenden Beherrschung der Genetik hin weiterentwickelt hat. Das haben wir, glaube ich, jetzt alle schon so rausgehört. Und dass die Medizin auch irgendwie in der Lage ist, das Leben zu verlängern. Das haben wir auch gehört über den Chef der Firma, der Namen mich gerade nicht rekapitulieren kann. Der war ja eine der zentralen Bösewichtrollen besetzt. Was hat die Medizin im C23-Universum, so wie du es dir vorstellst, noch zu bieten?
Ich gebe zu, abgesehen von den Aspekten, die du schon genannt hast, habe ich die Medizin eher stiefmütterlich behandelt. Aus dem ganz einfachen Grund, ich bin kein Mediziner. Insofern, ja, Heilung geht schnell. Also in dem Buch, was ich gerade schreibe, deswegen ist es, fällt mir gerade als erstes ein, da ist gerade eine Figur mit Schussverletzungen verwundet worden und einen Tag später läuft die schon wieder dagegen drum, weil einfach die Notfallmedizin so gut ist, das halt zumindest wieder funktionsbereit zu machen alles. Insofern hat das große Fortschritte gemacht, gar keine Frage. Und der große Knackpunkt ist, man muss es sich halt leisten können. Es ist wie bei Shadowrun eine sehr stark aufgefächerte Gesellschaft von den finanziellen Möglichkeiten her. Es gibt also wieder diese superreichen Konzernherrscher oder sonst was, die erstens mal ihren Kindern ein perfektes Genom spendieren. Die werden also von sich aus schon 150 Jahre alt, wenn sie keine Unfälle kriegen oder sonst irgendwas, entgegen all irgendwelchen Krankheiten, immun. Im Zweifelsfall groß, blond, blauäugig, was auch immer man halt haben will. Jetzt mal ganz klischeehaft gesagt, das ist so die Oberklasse. Und wie gesagt, die medizinische Versorgung ist, von denen ist ja alles, was man haben will, ist eigentlich möglich durch Gentherapie oder sonstige Sachen, auch ohne, dass ich mir da extrem viele Gedanken darüber gemacht habe, muss ich zugeben. Während halt bei den unteren, na gut, da passiert dann halt genau das Gegenteil. Da werden halt bei den sogenannten Slacks, das ist die unterste Gesellschaftsschicht, die halt da irgendwo vor sich hin vegetieren, entweder im Weltraum in irgendwelchen Geschlecht gegen kosmische Strahlung abgeschirmten Habitaten oder auf der Erde in den von Radioaktivität oder toxisch verseuchten Gebieten. Da sieht es halt dann genau andersrum aus. Da ist die medizinische Versorgung teilweise unter dem Level, was wir hier heute haben bei uns. Insofern sehr breit gefächert. Aber wie gesagt, das spielt eigentlich immer nur eine Nebenrolle im Gegensatz zum Beispiel zu anderen technischen Aspekten, die ich deutlich detaillierter ausgearbeitet habe, wie halt die Weltraumschlacht, Raumfahrt und sonstige Sachen. Einfach aufgrund meines eigenen Hintergrundes. Mit Medizin kenne ich mich nicht so wahnsinnig gut aus. Einer meiner treuesten, besten Testleser ist Mediziner. Spezialität Psychiater und der hilft mir insofern zumindest mal die dann beim Testlesen die psychischen Aspekte meiner Protagonisten und anderen Charaktere nochmal auszuloten. Ich finde es immer ganz lustig, wenn der mir dann zu den Leuten, zu dem, was ich mir viele Leute ausgedacht habe, an Splinen, geistigen Besonderheiten und sowas, dann die Diagnose stellt beim Testlesen, mir dann den Fachbegriff sagt, was ich ihnen habe angeteilt lassen, ohne es vorher zu wissen. Also von daher hole ich mir da so ein bisschen medizinische Sachverstand schon noch her, dann extern, der mich auch bei anderen Aspekten berät, also jetzt nicht nur bei der Psychologie und Psychiatrie, sondern auch bei anderen Sachen ein bisschen. Wenn ich da irgendwelche wilden Ideen habe, frage ich den mal, wie ist das, geht das so oder so, aber wie gesagt, es spielt eine Nebenrolle eher. Dass dich speziell interessiert ist,
ja, ich frage das immer gerne.
Ja, das ist auch absolut legitim. Hätte ich den medizinischen Hintergrund, würde es vermutlich eine deutlich detailliertere Rolle spielen, gar keine Frage, ja.
Du hast ja eine sehr kohärente Welt geschaffen, also das merkt man auch vom ersten Buch an, finde ich. Es gibt ja so Bücher, wo du merkst, okay, da ist die Handlung und abseits wird es schnell dunkel. Ich hatte aber immer das Gefühl, okay, das ist eingebettet in wirklich was Großes, da ist viel, viel mehr, wo auch was hintersteckt. Als du mir das mal erzählt hattest, dass es eigentlich als Rollenspiel geplant war, da habe ich dann gedacht, okay, daher kommt das. Weil ich dachte wirklich, da gibt es hinter jeder Ecke was zu entdecken, aber die Tür geht halt gerade nicht auf, weil die Handlung in eine andere Richtung geht. Wie stark hast du denn im Vorfeld diese Welt ausgearbeitet? Also wie detailliert? Waren das eher die Sachen, die dich wirklich von deinem Hintergrund auch getrieben haben und der Rest, so jetzt medizinische Sachen, das muss halt funktionieren, sage ich mal? Oder hast du wirklich seitenlang Notizen gemacht, dir ein Wiki angelegt oder wie bist du da vorgegangen?
Ich habe es so angelegt wie ein Rollenspiel. Das heißt, ich habe tatsächlich, wie gesagt, angefangen in den 90ern damals und das immer wieder mal so ein bisschen weitergeführt. Einfach mal die ganzen Hintergründe niedergeschrieben. Ich habe eine komplette, ich weiß nicht wie viele Seiten umfassende Historie von, ja, da wo ich damals gestartet bin, also ungefähr um das Jahr 2000 bis dahin, wo ich hin wollte. Das heißt, ich hatte den gesamten geschichtlichen Hintergrund für die Welt, der war existent. Und aus diesem Reservoir kann man natürlich dann schöpfen. Das heißt, ich habe dann für all die Nationen, die es dort gibt, die ganzen Fraktionen, habe ich dann einen gewissen Rahmen an Hintergrund schon vorrätig gehabt, auf den man das dann schon beziehen konnte. Das hat alles existiert, bevor ich auch nur den ersten Satz von Ex Vitro geschrieben habe. Für Technologie ähnlich ist. Da habe ich wirklich seitenweise Traktate geschrieben, was für mich selbst erstmal nur halt, beziehungsweise als ja quasi Hintergrundinformation für das Rollenspiel, wie das dann alles funktioniert, immer wieder überarbeitet und so weiter. Aber ja, das existierte alles schon. Und daraus resultiert letztendlich auch die Namensgebung des Szenarios und die Basis des Ganzen. Also der Star der ganzen Reihe ist das Szenario. Da gibt es zwar ein paar Figuren, die dann auch sich durch die ganzen Bücher durchziehen, wie eben dieser Konzernpatriarch, der halt immer wieder mal im Hintergrund mehr oder weniger offen auftritt und Fäden zieht. Aber die erzählenden Protagonisten sind immer wieder andere, von einer Trilogie zur nächsten oder auch in den Spin-off-Romanen. Und der eigentlich das verbindende Element der gesamten Reihe ist eben die Welt. Und es, ja, wenn ich mir überlege, wie hat neue Storys, die ich da einplane, dann hat immer einen Aspekt, ist immer ein Aspekt dabei auch, wie kriege ich irgendwelche Elemente dieser Welt, die ich bisher noch nicht im Detail beleuchtet habe, irgendwelche Nationen oder Technologien oder sowas, wie kriege ich das in eine nette Story verpackt? Und was brauche ich dafür für eine Handlung, was für Protagonisten, um das rüberzubringen und so weiter. Also der Star der Reihe ist nicht irgendeine Person, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir mal die Honor Harrington-Roman, da ist halt immer eine Figur, an der sich das entlanghangelt, sondern das wechselt bei mir, sondern es ist das Szenario und halt verschiedene Regionen, technische Aspekte oder sonst was, die aber alle in dieser ganzen Welt verbunden sind und ja, dass eben diese Kohärenz, die du gesagt hast, dass das halt alles in sich stimmig ist, das hat schon vorher basiert, denke ich mal, darauf, dass eben alles schon vorher existiert hat und ich nicht angefangen habe zu schreiben und mir dann zu überlegen, was bringe ich jetzt für eine Nation rein, was brauche ich denn an der Stelle, sondern da konnte ich wirklich schöpfen aus etwas, was schon vorhanden war. Und das ist dafür sehr hilfreich. Das sind auch genau die Geschichten, die ich selber gerne lese oder mir angucke oder sonst was. Also eine der großen Stärken von Star Wars zum Beispiel, wie ich es immer empfunden habe, war halt, dass, also ich zumindest immer das Gefühl hatte, also ich rede jetzt nur von den Dingen, die George Lucas gemacht hat, Episode 1 bis 6, dass er halt immer, man immer das Gefühl hatte, ja, diese Geschichte ist eingebettet in eine lebendige Welt, in der auch woanders was passiert. Also eine schon in Episode 4, also den ganz alten aus den 70ern, dem ersten Krieg der Sterne Teil, diese eine Szene, wo Darth Vader und diese imperialen Offiziere, Tarkin und so weiter, sich da auf dem Todesstern dazu diese Besprechung zusammentun und Tarkin kommt dann in den Raum rein und sagt, ja, der Imperator hat den imperialen Senat gerade aufgelöst und so weiter. Der Imperator spielt im ganzen Film eigentlich überhaupt keine Rolle. Aber er wird dort genannt, der Senat wird genannt, auf diese Weise, durch so eine kleine Szene hat man das Gefühl, jo, da ist noch was Größeres außenrum. Da passiert noch irgendwas. Und das ist einfach so, war etwas, wo ich gesagt habe, jo, das will ich auch. Und das war mein Ziel in C23, auch das so umzusetzen. Und ja, wenn ich mir anhöre, was du so sagst, dann scheint es mir ein wenig gelungen zu sein.
Das heißt, bei dir war definitiv erst das Universum da und dann kam die Idee, welche Geschichte möchte ich da drin erzählen oder welche Geschichten?
Genau, ganz exakt so. Mir hat durch halt die Entstehungsgeschichte als Rollenspiel-Hintergrundszenario war, ist das so entstanden. Und auch die Auswahl der ersten Geschichte, der ersten Story, also das der Bände 1 bis 3, der ersten Trilogie, das war eigentlich ein Auszug aus dem historischen Hintergrund, den ich da hatte. Da hatte ich einen, also relativ zum Ende der Historie, also schon ungefähr da, wo das Spiel hätte starten sollen, hatte ich dann einen Aspekt, eben diese Mutantenjagd und die Gründung des Jovianischen Protektorats, das schon mal genannt worden ist. Und da habe ich einfach gedacht, hey, das gibt vielleicht auch für einen Roman eine geile Story her, schmeiß einfach mal jemanden da mitten rein in diese Geschichte und guck, wie es dem da ergeht. Und genauso ist eine Sache entstanden. Das heißt, da wusste ich schon am Ende, worauf es am Ende hinauslaufen soll, dadurch, dass es alles schon existierte. Ich hatte den ganzen Rahmen, die ganzen Spieler, die eine Rolle spielen dabei. die existierten schon in, mehr oder weniger detailliert. Und insofern konnte ich dann die Protagonisten da in den fertigen Topf reinschmeißen und einfach mal gucken, was passiert. Natürlich ist es so, dass dann beim Schreiben man immer noch auf mehr Details eingeht oder man halt mehr Details braucht, als da existieren. Wenn ich halt in eine neue Nation reingehe, bleiben wir mal bei der Motorradgeschichte, ja, da habe ich halt mal Charaktere mitten in die innerasiatischen Wüsten geschickt und wollte da ein bisschen, wollte ihn nicht zu Fuß rumlaufen lassen, da habe ich halt angefangen, okay, wie sieht da Energieversorgung aus, haben die da Fusionsreaktoren, nee, eher nicht, dann mache ich das irgendwie anders. Solche Details entstehen dann en passant, also beim Schreiben selber oder halt in kurzen Nachdenkpausen, wenn ich mal an einen Punkt komme, wo ich merke, oh, da brauche ich mehr Details, aber der große Rahmen existiert und der ist immer da und wer die großen Spieler sind, das weiß ich und das ist auch immer beim Schreiben so ein bisschen im Hintergrund, oh, wie würde jetzt, wenn die Nation das macht, wie würde dann der Konzern darauf reagieren und so entstehen dann auch letztendlich die Geschichten.
Hast du das alles in einem großen Dokument gesammelt oder wie managst du rein praktisch eine so umfangreiche Welt? Joshua hat eben schon mal Wiki ins Spiel gebracht oder solche Dinge wie hast du das gemacht? Oder gibt es das alles als so 90er Jahre Rollenspiel, wenn ich so nachdenke, das war ja alles noch, hieß nicht umsonst Pen and Paper, da hat sich ja keiner über digitale Sachen Gedanken gemacht, sondern man hatte das schön ausgedruckt irgendwie in Ordnern. Wie ist das bei dir?
Microsoft Word ist das große Zauberwort. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht die allerersten Versionen sogar noch mit Bleistift auf Papier gekritzelt habe, aber ich glaube in den 90ern schon nicht. Dass, also ich habe viele Szenarien damals so in den 80ern, als ich angefangen habe, da hat es wirklich Bleistift und Papier, das war Pen and Paper, auch wie ich meine Szenarien gebastelt habe. Ich glaube, dass C23, da habe ich schon mit Computern tatsächlich angefangen, das Ganze von vornherein in Word gehauen. Also das sind mehrere Dokumente, also eines Historie.doc, Technologie.doc und so weiter und so fort. Das war die Basis des Ganzen, wo ich mich doch selbst mit langer Hand. Ich habe auch eine kleine Weltkarte der Erde mal selbst mir gebastelt. Die habe ich bisher immer noch nicht veröffentlicht, weil sie in einer katastrophalen Qualität ist. Ich bin halt kein Grafiker. Buchstaben an der Reihe kriege ich ganz gut hin, aber Pixel, da hapert es ein bisschen. Die Weltkarte existiert, aber auch in der hangle ich mich immer entlang. Vielleicht finde ich mal irgendjemanden, der da etwas besser ist und lasse den das mal neu machen, damit man es vielleicht auch mal der großen weiten Welt auf meiner Website oder sowas präsentieren könnte.
Das ist ein Aufruf an deine Fanbase, den wir hier mal raushauen sollen. Wer sich mit der Magie der Pixel auskennt und Spaß am C23-Universum hat, könnte mal deine Weltkarte in schick gestalten.
Herzlich gerne. Mhm. Ja, aber nö, also das, ich habe es einfach so aufgebaut, wie die Rollenspiel-Szenarien, die ich kannte, mit den ganzen Spielhilfen zu Landleute, Technologie-Hintergrund. Und so habe ich einfach auch angefangen und aus dem Reservoir konnte ich dann schöpfen. Nicht so detailliert jetzt wie Shadowrun oder sowas, wo ja halt viele Autoren Jahre und Jahrzehnte lang dran gearbeitet haben, was man auch dem natürlich da anmerkt. Aber wie gesagt, um den großen Rahmen abzustecken und dann dort, wo man es halt für die Story braucht, dann ins Detail gehen zu können, dafür hat es dann gereicht.
Ja. Kann man jetzt so zum Ende hin vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern schon die Aussicht geben, dass das C23-Universum erstmal auf unbestimmte Zeit auf jeden Fall weitergeführt wird?
Ja, ein ganz klares Ja. Ich habe auch viele Ideen für andere Szenarien im Kopf, habe ja auch schon andere gemacht, das Erebus und Terror mit dir zusammen. Kohärenz war ein ganz anderes Szenario, da bin ich wirklich dann in die ganz ferne Zukunft gegangen mal, weil ich da mal ganz andere Aspekte auch beleuchten wollte, die halt in C23 überhaupt nicht reingepasst haben, da komplett konträr dazu gewesen sind. Aber mein Plan ist eigentlich, alle Romanideen, Storyideen oder sonst was, die ich so habe, die mit dem C23-Universum kompatibel sind, dort einfach auch reinzupacken. Ich habe gerade schon erwähnt, DeathMind, dieser Roman, der komplett nur im Computer spielt, also in der virtuellen Welt. Ja, klar hätte man da auch eine eigene Welt draus basteln können, aber warum? Ne? Das passte vom Technologielevel her ganz gut. Und ich konnte halt auf dieses Riesenreservoir von Hintergrund zurückgreifen, das ich halt besitze. Und dann war es mal die Entscheidung schnell getroffen, halt diese Geschichte dort einzubetten. Das ist nur ein Spin-off. Das hat dann nur am Rande mit dem zu tun, was in den Hauptromanen geschieht zu dem Zeitpunkt. Aber es passt einfach dorthin und dann habe ich das auch gemacht. Und ich denke, das werde ich auch weiterhin so tun. Alles, wo ich halt keine Aliens, keine Überlichtgeschwindigkeit, keine fernen Sternsysteme oder sowas brauche für die Story, um die zu erzählen, hat eine große Chance, im C23-Universum zu landen und dort halt einfach mal in eine Region reinzugucken, die bisher noch eher im Dunkeln geblieben ist. Vielleicht irgendwann auch mal Japan oder sowas, wer weiß. Also wird dadurch, da gibt es viele Ecken noch, was ich noch gar nicht angetastet habe. Ich habe da insbesondere im pazifischen Raum eine sehr intensive Unterwasserwelt mit ganzen Nationen, die auf dem Meer existieren und die gar keinen Bezug mehr zu Landmassen haben. Da ins Leben gerufen habe ich noch höchstens mal am Rande erwähnt in einem Nebensatz, wenn überhaupt. Also da ist noch viel, viel Platz für die wildeste Geschichten, die auch stark von dem abweichen können, was ich bisher gemacht habe. Die aber trotzdem noch in das Szenario reinpassen würden, gar keine Frage. Also ja. Und jetzt ja, ich habe auch schon konkrete Pläne für alles Mögliche aus einem Roman und dem Ende davon ergeben sich dann wieder Ideen für, ui, das könnte man auch noch mal fortführen und das könnte dahin mal führen. Ich habe auch schon hier und da mal Weichen gerichtet für zukünftige Geschichten, wo man dann halt gezielt Elemente eingebaut wurden, die man halt dann später wieder aufgreifen könnte, wenn man wollte, was ich vermutlich auch irgendwann tun werde, ja.
Gibt es einen Bereich deines C23-Universums, das wir uns, oder den wir uns noch nicht angeschaut haben, von dem du gesagt hast, aber ohne den geschildert zu haben, ist diese Podcast-Episode über dein Universum unvollständig?
Ich glaube, die wichtigsten Elemente haben wir. Wie gesagt, diese Mutanten spielen eine große Rolle, gerade in der ersten Trilogie und jetzt auch in der dritten, an der ich gerade schreibe, wieder. Die zweite Trilogie ist eher KI-lastig. Da spielen künstliche Intelligenzen eine sehr große Rolle. Haben wir auch schon darüber geredet. Die Welt an sich. Also eigentlich, glaube ich, haben wir einen Großteil schon beleuchtet. Ja, ich glaube, könnten auch ein paar Details eingehen, wo es eventuell die Reise hingehen könnte. Aber ich glaube, das mache ich lieber in den Romanen.
Okay. Ich hätte noch so eine abschließende Frage. Gibt es etwas in deinem C23-Universum, das du weißt, deine Leserinnen und Leser aber noch nicht wissen, dass du aber bereit wärst, ihnen hier zu verraten, ohne irgendetwas aus zukünftigen Geschichten zu klauen?
Ui.
Also so ein kleines Vorweihnachtsgeschenk quasi.
Ui, was ist, das trifft mich jetzt unvorbereitet.
Haben wir ja auch nicht abgesprochen. Kam mir gerade nicht als Frage, wenn wir die schon mal hier haben.
Da gibt es viele, viele Elemente, die mir spontan einfallen. Allerdings ein Großteil davon hat das Potenzial, tatsächlich derzeit in Schreiben begriffene oder für die Zukunft angedachte Ideen zu spoilern.
Also hast du keine drei Muscheln oder sowas?
Über die Details der Sanitäreinrichtung habe ich noch nichts geschrieben bisher, glaube ich. Ich darf nicht sitzen. Nee, stimmt nicht. In der dritten Trilogie habe ich tatsächlich einmal im Band 8, der hoffentlich der nächste Jahr erscheinen wird, spielt an einer Stelle Klopapier eine Rolle. Bei einer Weltraumschlacht.
Okay, da weiß zumindest jeder, wie es funktioniert. Anders als bei den Muscheln.
Also offensichtlich, Klopapier gibt es immer noch, also die Muscheln haben sich noch nicht durchgesetzt, von daher.
Ja, aber das muss ja immer noch Potenzial für weitere Entwicklung geben, ja, in jedem Universum.
Ja, ja, ansonsten, die großen Geheimnisse werden eigentlich in den Romanen entweder gelüftet, sind schon gelüftet worden oder werden in zukünftigen, von daher bin ich da jetzt auf nichts, was noch in meinem Kopf rumschwebt, jetzt irgendwie allzu sehr vorgreifen, auf die Gefahr, dass ich doch dann irgendjemand spoilere, der dann in nächstes Jahr oder wann auch immer weitere Bücher erscheinen, das dann lesen mag. Nee, tut mir leid, an der Stelle muss ich jetzt gerade passen.
Kein Problem, das war ja nur eine Frage. Joshua, gibt es von deiner Seite aus noch Fragen?
Nee, ich glaube nicht.
Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank erstmal an Ralf, dass du uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer mitgenommen hast in dein C23-Universum.
Danke, dass ich es tun durfte und hier mal meine persönliche Welt ausführlich vorstellen durfte. Inklusive impliziter Werbung und so weiter.
Ja, sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal. Wir haben noch keinen Termin für den nächsten Podcast, aber alle, die uns regelmäßig zuhören, wissen ja mittlerweile, Ralf Edenhofer ist hier zuverlässig immer wieder Gast. Also wann auch immer die nächste gemeinsame Episode sein wird, es wird sie geben. Und bis dahin erstmal euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Dir, Ralf, vielen Dank fürs Dasein und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.